Guten Abend auch von meiner Seite, liebe Geschwister. Es ist der letzte Abend dieser Bibeltage und wir wollen das Thema heute abschließen. Für mich war es eine schöne Zeit. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für die Gastfreundschaft, für die freundliche Aufnahme, für die guten Gespräche, bei den Brüdern für die Einladung. Es war schön, hier bei euch zu sein und für mich wird Bahntrupp und der Frühling im Februar immer zusammenhängen ab jetzt. Das Wetter wurde jeden Tag besser. Heute war der Höhepunkt. Ja, wir wollen unser Thema abschließen und heute geht es uns, wie wir gehört haben, um den Praxistest der Gemeinde. Der Abschnitt, den wir lesen werden, ist Epheser 4, Verse 17 bis 32. Wenn wir uns die Briefe des Paulus anschauen, müssen wir sagen, Paulus ist ein sehr weiser Lehrer und Hirte der Gemeinde. Er legt zunächst einmal immer sehr sorgfältig das Lehrfundament. Er behauptet nicht etwas oder verlangt Dinge, die nicht begründet sind, lehrmäßig begründet sind. Und wenn er das gemacht hat, dann kommt er zu den praktischen Fragen der Ethik und der Moral. Aber er kommt unbedingt dazu. Paulus weiß, dass ein Haus immer nur so stabil ist, wie sein Fundament. Und deshalb nimmt sich Paulus in seinen Briefen viel Zeit, um das Lehrfundament der christlichen Glaubenslehre zu legen. Aber wenn diese Aufgabe erledigt ist und das Fundament gelegt ist, kommt er unbedingt zur Praxis. Denn er weiß, das Christentum ist keine Philosophie, ist keine Theorie. Der Glaube muss seine Echtheit im ganz praktischen Leben zeigen. Und es muss sichtbar werden in der Praxis, dass wir Christen sind. Nun, uns Christen, sagt Jesus, wird man nicht daran erkennen, dass wir ein Glaubensbekenntnis aufsagen können oder gute und schöne Gebete sprechen, sondern an unseren Werken, sagt Jesus. An den Werken wird man uns erkennen. Ja? An der Frucht wird man uns erkennen. Und diese Frucht ist sichtbar. Also, der Glaube muss den Praxistest bestehen. Darum geht es uns heute. Zunächst einmal macht Paulus in diesem Abschnitt, den wir heute lesen werden, deutlich, dass die Welt in zwei Lager aufgeteilt ist. In zwei Lager. Da sind die Heiden und da sind die Christen. Die Nichtgläubigen und die Gläubigen. Da ist die Gemeinde und da sind die Menschen dieser Welt. Das sind die zwei Lager. Und so wie das Volk Israel im Alten Testament sich unterscheiden musste von den heidnischen Völkern, die um sie herum lebten, so muss auch die neutestamentliche Gemeinde sich unterscheiden von den Völkern oder Menschen dieser Welt. Also, zunächst einmal sagt Paulus, die Welt ist in zwei Lager aufgeteilt, Heiden und Christen. Und er sagt dann, in den Versen, die wir jetzt lesen werden, ein Christ lebt nicht so wie die Heiden. Hier geht es um das ganz praktische Leben. Lasst uns einmal lesen die Verse 17 bis 32 in Kapitel 4. Paulus sagt, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden, leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert. Und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Hier beschreibt Paulus die Welt der Heiden, der Nichtchristen. Und er beschreibt sie mit sehr klaren und sehr drastischen Worten. Wir haben eigentlich hier eine kurze, prägnante und sehr treffende Definition des Heidentums. Erstens sagt Paulus, die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Es geht ums Denken. Paulus sagt, ihr Denken ist nichtig. Das heißt, ihr Denken ist nutzlos. Es läuft ins Leere. Ihre Gedanken kreisen immer nur um leere, nichtige, wertlose und nutzlose Dinge. Im Wesentlichen eigentlich um drei Dinge. Um Geld, Vergnügen und Macht. Das ist es, worum das Denken der Menschen, die nicht an Gott glauben, die Gott ablehnen, kreist. Die Bibel sagt, um Augenlust, Fleischeslust und den Hochmut des Lebens. Geld, Vergnügen und Macht. Zweitens sagt Paulus, ihr Verstand ist verfinstert. Ihnen fehlt das Licht Gottes. Man kann nur richtig denken, wenn man im Licht Gottes lebt. Sonst bleibt es finster in unserem Denken. Drittens sagt Paulus, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Es ist finster in ihrem Leben, weil sie so weit weg sind von Gott. Sie kennen das wirkliche Leben nicht. Sie sind entfremdet vom wirklichen, echten Leben. Sie kennen es nicht. Sie wissen nicht, was es ist, was es bedeutet, wirklich zu leben. Denn Gott ist Licht und Gott ist Leben. Wahres Leben gibt es nur in Gott. Und nur Gott kann unser Denken hell machen und ausrichten. Sie leben, so kann man sagen, in einem Land, in dem die Sonne niemals aufgeht. Was sie Leben nennen, die Menschen dieser Welt, ist eigentlich nur biologisches Leben, das abläuft wie die Zeit in der Sanduhr. Das wahre Leben, das Zoe-Leben, wie die Bibel es nennt, das Leben aus Gott, im Griechischen Zoe, kennen sie nicht. Viertens sagt Paulus, sie leben in dieser Entfremdung von Gott und in dieser Dunkelheit durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Nun, man muss verstehen, diese Unwissenheit ist selbst gewählt. Sie wollen nichts wissen von Gott. Sie haben die Unwissenheit gewählt und vielleicht wäre die passendere Übersetzung an dieser Stelle Ignoranz. Sie leben in einer Ignoranz, die in ihnen ist. Sie haben sie selbst gewählt und wollen von Gott nichts wissen. Fünftens sagt Paulus, durch die Verstockung ihres Herzens leben sie in diesem Zustand. Sie sind also so weit von Gott und von seinem wahren Leben entfernt, weil sie ihr Herz verstockt haben. Gott ist ja da, er redet zu allen Menschen, aber sie lehnen das Reden Gottes ab, sie weisen Gott ab und verstocken ihr Herz. Ihr Herz ist hart, hart wie Stein Gott gegenüber. Sie ignorieren die Offenbarung Gottes, die in der Schöpfung sichtbar ist. Sie danken Gott nicht für seine Gaben, mit denen er sie täglich überschüttet. Sie übertreten täglich die Gebote Gottes, obwohl ihr Gewissen sie mahnt. Sie machen es trotzdem. Sie ignorieren die Warnungen und die Gerichte Gottes, die über diese Welt gehen, die jeder Mensch ja sieht, mitbekommt, hört, in den Zeitungen, in den Nachrichten und so weiter. Das ignorieren sie. Und sie lehnen ganz bewusst die Wahrheit des Evangeliums ab und lehnen Jesus Christus ab. Das ist die Verstockung des Herzens. Und sechstens und letztens sagt Paulus, sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Was Ethik, Moral und Anstand angeht, sind die Menschen der Welt abgestumpft. Ihnen fällt nicht auf, wie verkehrt sie leben, wie böse ihr Tun in den Augen Gottes ist. Sie denken, sie sind gut, alles ist in Ordnung und falls es einen Gott gibt, wird er mit mir zufrieden sein. Sie sind abgestumpft und sie haben, sagt Paulus, die Ausschweifung zu ihrem Lebenselement gemacht. Ausschweifung bedeutet, allerlei unreine Dinge, sagt Paulus, zu treiben in Habgier. Nie genug davon haben. Immer mehr unreine Dinge tun wollen. Sie feiern die Sünde mit anderen Dingen, mit anderen Worten, sie feiern die Sünde, sie veranstalten Paraden, sie präsentieren ihre Sünde und stellen ihre Schande zur Schau. Die Neue Genfer Übersetzung sagt, Vers 19, das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Das ist die Welt der Heiden. So darf ein Christ nicht leben. Ein Christ lebt im Gegensatz dazu mit Christus und in Christus, sagt Paulus. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Nun, wir müssen verstehen, diese Ausschweifung, dieses Leben in der Entfremdung von Gott war einmal auch unsere Lebensweise. Jeder Mensch wird als Sünder geboren und ist fern von Gott. Auch wir lebten einmal in diesem Element. Jeder Christ lebte vor seiner Bekehrung in der Welt des Heidentums. Aber dann kam die Wende. Jesus kam in unser Leben hinein und seine rettende Gnade hat uns verändert und es wurde hell. Hell in unserem Leben, hell in unserem Denken. Wir haben gemerkt, dass Christus ganz anders ist als diese Welt, als die heidnische Welt, in der wir gelebt haben. Wir wurden durch das Wort Gottes unterwiesen, unterrichtet und das Licht des Heiligen Geistes kam in unsere Herzen und in unser Denken hinein. Wir wurden erneuert in unserem Denken. Unser Gewissen wurde wach und sensibel der Sünde gegenüber, dem Unrecht gegenüber. Und wir streckten uns aus nach dem Licht und nach der Sonne, die uns in Christus aufgegangen ist. Diese große Wende in unserem Leben beschreibt Paulus in Kapitel 2, Verse 1 bis 6, das möchte ich einmal lesen. Die Wende im Leben eines Christen. Er sagt, auch ihr, er redet über die Christen, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, das ist der Satan, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Und dann kam die Wende, das göttliche Aber Gott. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden, gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Also, halten wir fest. Die Welt ist aufgeteilt in zwei Lager, Heiden und Christen. Nur zwei Lager. Zu welchem Lager gehörst du? Das ist die Frage. Es gibt keine Grauzone dazwischen. Es gibt nichts dazwischen. Wenn du Christ bist, darfst du nicht mehr so leben, wie die Heiden leben, sagt Paulus. Leider gibt es auch Menschen, die sich Christen nennen, aber so leben wie die Heiden. Sie sind Scheinchristen und sie schaden dem Christentum und sie schaden der Gemeinde Jesu mehr, als es die Atheisten oder andere Heiden tun. Judas schreibt in seinem Brief über diese Menschen, die sich Christen nennen und es eigentlich nicht sind, weil sie wie die Heiden leben. Er sagt, denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, die sich schon längst, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Nun, weil wir immer noch in einer heidnischen, gottlosen Umgebung leben und von gottlosen Menschen umgeben sind, im sündigen Fleisch leben, ist unsere Umgestaltung in das Bild Christi, also dass wir in unserem Charakter Jesus immer mehr ähneln, so denken und so handeln wie er, diese Umgestaltung geschieht nicht automatisch. Nicht automatisch. Dieser Prozess geschieht niemals und ohne unser Wollen. Wir müssen es wollen und nicht ohne unsere Initiative. Und zwar täglich sind wir gefragt. Deshalb, der Alltag eines Christen, sagt Paulus, ist von zwei Handlungen geprägt. Paulus erwähnt sie jetzt in den Versen 22 bis 24. Er sagt einerseits, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und auf der anderen Seite erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also zwei Dinge, zwei Handlungen müssen unseren Alltag prägen. Das Ablegen des alten Menschen, der sündigen Gewohnheiten und das Anlegen des neuen Menschen, der neuen, gottwohlgefälligen Gewohnheiten. Also, das Ablegen des Alten. Der alte Mensch ist geprägt von immer wiederkehrenden Verhaltensmustern. Der Mensch, der ohne Gott lebt, kann nicht anders als sündigen. Er ist gefangen in der Sünde. Er hat keine andere Wahl. Es ist ein Teufelskreis, in dem er sich bewegt. Es sind unersättliche Begierden, sagt die Bibel, in dem Menschen drinnen. Und die wollen gefüttert werden, diese Begierden. Wie gierige Hunde, die nie genug Fleisch bekommen. Sie lassen ihm keine Ruhe. Sie müssen jeden Tag, diese Begierden, müssen jeden Tag mit neuem Futter versorgt werden. So richtet der alte Mensch sich zugrunde. Das ist die göttliche, die christliche Anthropologie. Das christliche Menschenbild. Es ist nicht schmeichelhaft. So ist der Mensch beschaffen, wenn er ohne Gott lebt. Aber diesen alten Menschen müssen wir ausziehen, jeden Tag. Das Kleid ablegen und ein neues Kleid anziehen. Ein schönes Bild, das Paulus hier anwendet. Jesus hat uns nämlich von der Macht der Sünde befreit. Ein Christ muss nicht sündigen. Er kann sündigen und leider geschieht das auch immer wieder. Aber wir haben ein völlig anderes Verhältnis zur Sünde. Wir wollen nicht sündigen. Und es macht uns traurig, wenn wir sündigen. Und wir haben jetzt die Macht von Christus bekommen, der Sünde Nein zu sagen. Und das kann gelingen und gelingt. Ja? Wir haben es schon oft genug erlebt, im eigenen Leben, im Leben anderer Geschwister. Jemand hat getrunken, war drogenabhängig, hat seine Frau betrogen zum Beispiel, hat ständig gelogen, ist Christ geworden und macht das nicht mehr. Ist frei von diesen Dingen. Jesus hat uns von der Macht der Sünde befreit. Die Begierden diktieren einem Christen nicht mehr, wie er zu leben hat. Der Teufelskreis der Sünde ist durchbrochen durch Jesus Christus. Wir sind frei, nicht zu sündigen. Auch wenn die Begierde immer noch da ist, in unserem Fleisch, solange wir in diesem sterblichen Fleisch sind und auf dieser Erde, sind die Begierden noch da, aber sie haben nicht mehr die Macht über uns. Und wie eine Raupe ihr Puppenkleid ablegt und immer mehr ihr Schmetterlingskleid anzieht, so sollen auch wir Christen tagtäglich dieses Raupenkleid der Sünde ablegen und das Kleid der Gerechtigkeit anlegen. Nun macht Paulus das sehr praktisch. Er nennt uns 5 praktische Beispiele, wie das in unserem Leben aussehen kann und soll. Lasst uns einmal lesen. Ich lese, oder wir werden Schritt für Schritt vorgehen. Einmal sagt Paulus, Wahrheit statt Lüge. Wahrheit anlegen, Lüge ablegen. Das ist ein ganz praktisches Beispiel. Und er sagt das in Vers 25. Er sagt darum, weil das so ist, legt die Lüge ab, dieses schmutzige, sündige Kleid der Lüge, und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Sehr einfach, einleuchtend und sehr praktisch. Ein Christ soll nicht lügen, sondern die Wahrheit reden. Und dagegen müssen wir kämpfen, weil die Versuchung zu lügen ist immer da. Etwas falsch darstellen, in einem etwas anderen Licht. Satan ist der Vater der Lüge. Und Lüge haftet an unserem alten, sündigen Fleisch. Die Lüge ist ein schmutziges, ein satanisches Kleid, das wir ablegen müssen. Sie kommt so schnell über unsere Lippen, nicht wahr? Sie hat verschiedene Formen, sie hat verschiedene Schattierungen. Sie tarnt sich manchmal und maskiert sich als Notlüge. Wir sagen, naja, das war eine Notlüge. Oder als Übertreibung, als Halbwahrheit, als Schwindel, als Täuschung. Die Täuschung ist eine sehr beliebte Variante der Lüge. Wir begegnen ihr überall, zum Beispiel in der Werbung. Ja? Wie viel Lüge steckt in der Werbung? Täuschung. Menschen wissen das und akzeptieren es, ist okay. Das ist das Lebenselement, in dem wir leben. In der Werbung, im Verkaufsgespräch, in der politischen Propaganda wird sehr oft mit dieser Variante der Lüge gearbeitet, mit Täuschung. Es gibt außerdem die soziale Lüge, die Zwecklüge, die vorsätzliche Lüge, die zwanghafte Lüge, die pathologische Lüge und so weiter. Die soziale Lüge, sagt man, soll dem Wohl des Belogenen oder der Harmonie einer Gruppe dienen. Sie wird sogar manchmal empfohlen, die soziale Lüge, wenn sie zum Wohl des Belogenen dient. Also man sagt ihm nicht die Wahrheit, man sagt ihm eigentlich die Unwahrheit, damit es ihm besser geht sozusagen und damit die Harmonie der Gruppe erhalten bleibt. Es gibt angeblich große und kleine Lügen, sagt man. C.S. Lewis hat einmal treffend bemerkt zu der kleinen Lüge. Er hat gesagt, eine kleine Lüge ist wie eine kleine Schwangerschaft. Es dauert nicht lange, bis es alle sehen. Ja, sehr gut. Christen sollen sich von den Heiden also dadurch unterscheiden, dass sie nicht lügen. Doch es ist zu wenig, wenn wir nur das schmutzige Kleid ablegen, wenn wir nur die Lüge ablegen. Man könnte ja sagen, um nicht zu lügen, werde ich einfach schweigen. Ich werde nicht mehr reden, ich verstumme. Dann wären wir sprachlose, stumme Christen. Aber so soll es nicht sein. Das ist nicht der Wille Gottes. Wir brauchen ein neues Kleid. Das ist die Wahrheit. Und Paulus sagt, redet die Wahrheit. Nicht schweigen, nicht verstummen. Die Lüge ablegen und dafür die Wahrheit reden. Gott ist die Wahrheit. Und Gott ist ein redender Gott. Gott ist ein Gott der Kommunikation. Deswegen sollen wir wahrhaftige Kommunikation lernen und praktizieren in der Gemeinde. Die Wahrheit reden und zwar in Liebe miteinander. Das muss gelernt und das muss geübt werden. Und dafür sind wir als Gemeinde da. Ja, Gemeinde ist in gewisser Weise eine Schule Gottes, in der wir diese Dinge, diese Fächer einüben und wirklich praktizieren. Wir müssen auf Jesus schauen. Er hat immer die Wahrheit geredet, in Liebe und Barmherzigkeit. Den Freunden und den Feinden hat er die Wahrheit gesagt. Angenehme Wahrheiten und harte Wahrheiten. Beides hat er gemacht. Ob diese Wahrheiten zu seinem Vorteil oder zu seinem Nachteil waren. Er hat sie gesagt, selbst wenn sie ihm das Leben gekostet hat. Also, Wahrheit statt Lüge. Zweitens sagt Paulus, Versöhnung statt Zorn. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Eines der Kleider, das ein Christ ablegen muss, ist der Zorn. Man ist sich unter Christen nicht ganz einig, ob es den gerechten Zorn gibt oder nicht. Da streiten sich manche Christen. Eines ist sicher, Jesus war auch zornig. Aber sein Zorn war immer gerecht und deshalb gut. Er war zornig gegen die Sünde, gegen die Ungerechtigkeit, die Heuchelei und die Missstände im Tempel zum Beispiel. Mit unserem Zorn aber ist es problematisch, liebe Geschwister. Es ist sehr problematisch mit unserem Zorn. Unser Zorn ist selten, wenn überhaupt, gerecht, rein und gut. Weil wenn wir zornig sind, dann mischt sich so schnell Hass, Ungerechtigkeit in unseren Zorn hinein. Verachtung dem anderen Menschen gegenüber, gegen den wir zornig sind. Und der Wunsch nach Rache. Und das ist gefährlich. Das ist sündig. Jakobus sagt deshalb auch, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Eine gefährliche Sache, der menschliche Zorn. Gott gestattet uns Menschen nicht, Rache zu üben. Das erlaubt Gott nicht. Denn unsere Rache ist ungerecht und sie geht immer über das gerechte Maß hinaus. Paulus sagt deshalb auch im Römerbrief Kapitel 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Weil Gottes Zorn und Gottes Rache gerecht sind. Wenn wir unserem Zorn nachgehen und Hass- und Rachegedanken in unserem Herzen aufkommen lassen, dann geben wir dem Teufel Raum in unserem Leben, sagt die Bibel. Hass und Bitterkeit vergiften unser Leben und unsere Beziehungen mit unseren Geschwistern. Aus Rachegedanken entstehen nämlich Rachepläne. Ja? Man schmiedet Pläne der Vergeltung. Und Rachepläne werden früher oder später in die Tat umgesetzt. So gewinnt der Satan die Überhand in unserem Leben. Wie oft geschieht das in unserer Gesellschaft, dass der Mensch sich nicht mehr halten kann. Er lebt mit diesen Rachegedanken eine gewisse Zeit, er schmiedet Pläne und dann kann er sich nicht mehr halten und er führt diese Rachegedanken in die Tat aus. Ein Vater rächt sich an seiner Frau, die ihn betrogen hat, und tötet sie und die Kinder. Ein Terrorist sprengt sich in einer Menge ahnungsloser Menschen in die Luft, um möglichst viele in den Tod zu reißen, aus Zorn und Rache. Das ist eine satanische Lebensweise. In den Sprüchen heißt es, ein zorniger Mann richtet Streit an und ein grimmiger tut viel Sünde. Und doch werden wir zornig. Zorn steigt in uns hoch. Wie können wir ihn zügeln und bändigen? Paulus gibt uns hier ein sehr wirksames Rezept. Er sagt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Was meint Paulus damit? Ganz sicher meint er Folgendes. Vergebe dem Schuldigen die Schuld und versöhne dich mit ihm oder mit ihr, bevor du schlafen gehst. Nimm den Zorn niemals mit in den nächsten Tag. Lass den Zorn nie bei dir übernachten, mit anderen Worten. Das ist das christliche Rezept. Es wird erzählt, dass Leonardo da Vinci, während er das Abendmahl, dieses berühmte Gemälde malte, sehr verärgert war über einen bestimmten Mann. Und er verlor seine Beherrschung dabei und verletzte den Mann mit bitteren Worten. Er kehrte zurück zu seiner Leinwand und versuchte, an dem Gesicht Jesu weiter zu arbeiten. Aber er war so aufgewühlt, dass er sich nicht mehr konzentrieren konnte. Es gelang ihm nicht. Schließlich legte er sein Werkzeug nieder, suchte den Mann auf und bat ihn um Vergebung. Der Mann nahm seine Entschuldigung an, und Leonardo konnte zurückkehren und am Gesicht des Herrn Jesus weiterarbeiten und es vollenden. Das Christentum ist keine Religion der Rache und der Vergeltung, sondern der Vergebung und der Liebe, sogar der Feindesliebe. Versöhnung statt Zorn. Drittens, geben statt stehlen. Auch sehr praktisch. Paulus sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Diebstahl ist Sünde. Diebstahl ist für viele Menschen die normale Lebensnorm, leider. Ich habe gelesen, dass im deutschen Einzelhandel, also in unseren Geschäften, in denen wir einkaufen, jedes Jahr etwa Waren im Wert von 4 Milliarden Euro gestohlen werden, verschwinden. Jedes Jahr in Deutschland 4 Milliarden Euro. Der Löwenanteil des Schadens geht mit etwa 50%, 2 Milliarden Euro, auf unehrliche Kunden zurück. Kunden, die Dinge mitgehen lassen, ohne zu bezahlen. Die eigenen Mitarbeiter, die in diesen Geschäften arbeiten, die nehmen etwa Waren im Wert von etwa 1 Milliarde Euro mit. Und der Rest entfällt auf Lieferanten, Servicekräfte oder organisatorische Fehler. Dirk Rossmann zum Beispiel, der die Drogeriekette Rossmann betreibt, die wir, denke ich, kennen, habe ich gelesen, war außer sich. Er sagt, in einer unserer Filialen hatten wir Verluste von mehr als 500.000 Euro, nur in einer Filiale, berichtete der Drogerieunternehmer jüngst in einem Interview mit der Wirtschaftswoche. Erst bei einer verdeckten Videoüberwachung in Absprache mit dem Betriebsrat stellte sich heraus, dass sich 21 Mitarbeiter von der Putzfrau bis zum Filialleiter jeden Abend die Taschen vollgestopft haben, so Rossmann. Ein Christ darf nicht stehlen. Der Praxistest für uns Christen, für uns als Gemeinde, sehr nüchtern, sehr sachlich. Wir dürfen nicht stehlen, weder beim Nachbarn, noch im Geschäft, noch beim Arbeitgeber, noch beim Staat. Es gibt noch ein Zwischending zwischen dem gottgewollten Lebensstil und dem Stehlen. Das sogenannte Schmarotzertum. Ein Schmarotzer ist jemand, der auf Kosten anderer lebt. Und es gibt eine Menge Menschen in unserem Land, die natürlich unverschuldet in die Sozialhilfe hineinrutschen und alles tun, um wieder herauszukommen, um nicht vom Staat abhängig zu sein. Aber es gibt eben auch Schmarotzer, die das Geld vom Staat kassieren, weil sie nicht arbeiten wollen. Manchmal amüsieren sich solche Menschen sogar über die anderen, die arbeiten. Guck mal, ich bekomme mehr Geld als der, der geht arbeiten und ich tue nichts. Ich wäre doch dumm, wenn ich arbeiten sollte für dieses Geld. Ein Christ darf weder stehlen noch auf Kosten anderer leben, also ein Schmarotzer sein. Paulus sagt, anstelle des Stehlens oder des Schmarotzertums soll eine neue Lebensgewohnheit treten, sehr simpel, das Arbeiten. Stehle nicht, sondern arbeite, sagt Paulus. Arbeite. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Arbeiten einmal, um sich selbst zu versorgen, aber nicht nur das, sondern auch, um spenden, um geben zu können, um anderen zu helfen, um Gutes zu tun. Welch ein Kontrast! Ein Dieb, wenn er Christ wird, wird zum Wohltäter. Das ist der Praxistest des Glaubens. Und auch das Geben müssen wir Christen lernen. Manchmal ist das sehr mühsam, sehr schwer für uns, abzugeben. Es geschieht nicht automatisch. Es muss freiwillig geschehen und fröhlich. Ja? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht so, wie Henry Ford es einmal gemacht hat. Ich habe davon gelesen. Henry Ford, der die Firma Ford gegründet hat, ein reicher Mann. Er wurde einmal gebeten, Geld für den Bau einer neuen medizinischen Einrichtung zu spenden. Und dieser Milliardär versprach, $5.000 zu geben. Am nächsten Tag war in der Zeitung eine Schlagzeile zu lesen. Henry Ford unterstützt das Krankenhaus mit $50.000. Ich weiß es nicht, ob es bewusst so abgedruckt wurde, ob es ein Fehler war oder ein Schachzug von dem Krankenhausbetreiber. Der wütende Ford rief sofort an und beschwerte sich, dass er missverstanden worden war. Nun, der Krankenhausbetreiber antwortete, dass er am nächsten Tag eine Richtigstellung in der Zeitung mit folgendem Inhalt veröffentlichen wird. Nämlich, Henry Ford reduziert seine Spende um $45,000. Henry Ford wollte das Risiko einer schlechten Presse nicht eingehen und spendete $50,000 für das Krankenhaus. Anders war das bei den Spurgeons. Charles Spurgeon war ja ein berühmter Prediger des 19. Jahrhunderts. Nun, nach einem Bericht im Chaplin-Magazin verkauften Charles Spurgeon und seine Frau Eier. Sie hatten nämlich Hühner. Ja, ähnlich wie die Ducks. Aber ihr verkauft keine Eier, habe ich gehört. Die Spurgeons verkauften Eier und weigerten sich, die Eier zu verschenken. Selbst den Verwandten wurde gesagt, du kannst sie haben, wenn du dafür bezahlst. Und als Folge bezeichneten einige Leute die Spurgeons als habgierig und geizig. Die Spurgeons akzeptierten diese Kritik und verteidigten sich nicht. Erst nachdem die Frau Spurgeon starb, wurde die ganze Geschichte offenbart. Alle Gewinne aus dem Verkauf von Eiern gingen an zwei ältere Witwen, die die Familie dadurch unterstützte. Nun, die Spurgeons waren nicht bereit, über ihre guten Taten zu reden, und sie ertrugen so die Verleumdungen mit Stillschweigen. Geben statt stehlen. Viertens, segnen statt fluchen. Paulus sagt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Faule Worte sind wertlose, verdorbene Worte. Es sind Fluchworte, schmutzige Witze, schmutzige Bemerkungen, Beleidigungen, rassistische Äußerungen, zweideutige Redensweisen, Sarkasmus. Alles, was nutzlos, böse und schädlich ist und aus dem Mund eines Menschen kommt. Aesop, ein antiker Geschichtenerzähler, erzählt diese Fabel. Er sagt, einmal fand ein Esel ein Löwenfell. Er zog es sich über und stolzierte herum und erschreckte viele Tiere. Bald kam ein Fuchs des Weges und der Esel versuchte auch ihn zu erschrecken. Aber der Fuchs hörte die Stimme des Esels und sagte, wenn du mich erschrecken willst, dann musst du auch dein Gewirr verschleiern. Aesops Moral zu dieser Fabel lautet, Kleidung kann einen Narren verschleiern, aber seine Worte werden ihn verraten. Kleidung, Formen, Traditionen, christliche Zeremonien können einen Menschen als Christen verschleiern. Man hat den Anschein, er weckt den Anschein, man ist Christ, aber seine Worte werden ihn verraten. Unser Wortschatz verrät unsere Herkunft. Jakobus sagt, dass unsere Zunge der große oder der größte Praxistest für unseren christlichen Glauben und unser Bekenntnis ist. Die Zunge, sagt Jakobus, dieses ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die das Abbild Gottes, als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder, so darf es nicht sein. Lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln? Und Jesus stellt diese Dinge, was den Wortschatz eines Menschen angeht, klar im Matthäus-Evangelium. Matthäus 12, Abvers 33, Jesus sagt, entweder der Baum ist gut, dann sind auch seine Früchte gut. Oder der Baum ist schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten also erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes in sich hat. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Es gibt Menschen, die erleben diese Konsequenz schon im Diesseits. Ich habe gelesen von einem russischen Mann, der verurteilt war, Kondrati Rylejew. Er wurde für seine Rolle in einem erfolglosen Aufstand gegen den russischen Zaren Nikolaus I. Im Dezember 1825 verurteilt, gehängt zu werden. Aber das Seil riss. Und Rylejew kam mit Prellungen und mit Schrammen davon. Er fiel zu Boden, stand auf und sagte, in Russland können Sie aber auch nichts richtig machen, nicht einmal ein Seil. Nun, ein Unfall dieser Art war in der Regel eine Begnadigung. Es folgte eine Begnadigung, sodass der Bote des Zaren geschickt wurde, um die Entscheidung des Zaren zu erfahren, wird er nun begnadigt oder nicht. Nikolaus fragte, was hat er gesagt? Majestät, er sagte, dass Sie in Russland nicht einmal wissen, wie man ein Seil richtig macht. Nun, beweisen Sie ihm das Gegenteil, sagte der Zar. Also seine Worte führten dazu, dass er doch gehängt wurde. Paulus sagt in unserem Text, dass es noch einen Grund mehr gibt, das schmutzige Kleid der bösen Worte abzulegen. Er sagt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Faule, verdorbene, wertlose, schmutzige Worte, Fluchworte, Beleidigungen, rassistische Äußerungen, zweideutige Redensweisen, Sarkasmus, all dieses betrübt den Heiligen Geist. Ein Christ kann nicht gleichgültig bleiben, wenn er weiß, dass sein Verhalten den Heiligen Geist betrübt, traurig macht, der in ihm wohnt. Aber soll ein Christ deswegen verstummen und schweigen? Nein, er soll Gutes reden. Paulus sagt, er soll Gutes reden. Jesus hat gesagt, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem Herzen. Wir haben Christus in unserem Herzen. Das ist das absolut Gute. Und Christus soll aus unserem Mund hervorkommen. Redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Heilsame Worte, Worte des Segens, Worte der Gnade, Worte, die wohltun, die nicht zerstören, sondern aufbauen und trösten. Und das fünfte Beispiel, das Paulus uns hier nennt, ist Herzlichkeit und Freundlichkeit statt übler Nachrede und Lästerung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ein Christ hat kein Recht auf Bitterkeit. Kein Recht, wütend und aufbrausend zu sein. Wütendes Geschrei, Zank und Gebrüll, diese Dinge sind heidnisch, weltlich und antichristlich. Wir müssen sie ablegen. Ja, auch wenn das mühevoll ist, auch wenn wir da mit unserem Charakter kämpfen, das bedeutet ausziehen, ablegen den alten Menschen. Es ist immer nur eine sündige Ausrede, wenn wir sagen, das ist halt mein Temperament. Ich bin halt ein resoluter, ein leicht aufbrausender Mensch. Manche Christen meinen, dass sie damit eine Entschuldigung für ihr sündiges Verhalten haben. Dieses schmutzige Kleid muss ein Christ ausziehen. Auch das Lästern, das verleumderische Reden, dass wir andere verleumden, üble Nachrede betreiben hinter dem Rücken eines Menschen, auch wenn das stimmt. Es mag sein, dass es stimmt, aber mit Vorliebe schlechte Nachrichten über andere verbreiten, das muss abgelegt werden. Jemand hat einmal gesagt, Christen praktizieren keine üble Nachrede. Sie geben nur Gebetsanliegen weiter. Ja, man kann das fromm tarnen. Das ist ein Gebetsanliegen. Ich sage es dir im Vertrauen. Der hat das und das gemacht. Ein wahrer Freund wird wirklich für mich beten, wenn ich in Not bin, in Versuchung geraten bin, in Sünde gefallen bin. Und es wird ihn interessieren, wie es mir geht. Und er wird sich immer wieder bei mir erkundigen, ob das Problem behoben ist. Aber er wird diese Nachricht nicht verbreiten. Man sagt, der Unterschied zwischen einer üblen Nachrede und einem besorgten Freund ist wie der Unterschied zwischen einem Metzger und einem Chirurgen. Beide schneiden das Fleisch, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ein Metzger und ein Chirurg, beide schneiden, aus unterschiedlichen Gründen. Auch hier ist die Lösung nicht, auf Kontakte und Beziehungen zu verzichten, die Kommunikation einstellen, nein, das Kleid wechseln, das ist hier die Lösung. Das neue Kleid heißt Freundlichkeit, Herzlichkeit, Mitgefühl und Vergebung. Seid untereinander freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist der Praxistest. Der Praxistest der Gemeinde und der Praxistest für einen jeden von uns. Eigentlich ist das Liebe in Aktion. Liebe ist so praktisch. Das ist Liebe, die den Praxistest bestanden hat. Und an dieser Liebe, sagte Jesus, werden die Menschen, die nicht gläubig sind, erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wir halten fest, die Welt ist aufgeteilt in zwei Lager, Heiden und Christen. Ein Christ lebt nicht so, wie die Heiden leben. Der Alltag eines Christen ist von zwei Handlungen bestimmt: das Ablegen des schmutzigen, alten, sündigen Kleides und das Anziehen des neuen, sauberen Kleides. Wir ziehen Christus an. Fünf praktische Beispiele hat Paulus uns hier genannt: Wahrheit statt Lüge, Versöhnung statt Zorn, Geben statt Stehlen, Segnen statt Fluchen, Herzlichkeit und Freundlichkeit statt übler Rede und Lästerung. Damit schließen wir die Reihe ab. Gemeinde nach Gottes Plan. Gott hat einen wunderbaren Plan für die Gemeinde. Er ist sehr wohl durchdacht. Es gibt keine Lücken. Er funktioniert. Der Geist Gottes ist die Garantie dafür, der in uns lebt, dieser Geist Gottes ist die Garantie dafür, dass dieser Plan gelingen wird. Die Gemeinde wird ans Ziel kommen. Die Frage an uns ist, sind wir bereit, nach diesem Plan Gottes Gemeinde zu leben? Ordnen wir uns diesem Plan unter? Und korrigieren wir unser Leben, wenn wir merken, es ist von diesem Plan abgewichen? Jesus ist unser Vorbild. Es geht immer um ihn, um das Umgestaltetwerden in sein Bild. Das Hauptfach in der Gemeinde, Gemeinde ist eine Schule Gottes, so könnte man das auch sagen. Und das Hauptfach in dieser Schule Gottes ist das Fach Liebe. Das kann durch nichts anderes ersetzt werden. Und viele Dinge, die wir gelesen und gelernt haben in diesen Tagen, sind eine Auslegung, was Liebe ist, wie Liebe funktioniert. Ich möchte nochmal ein Zitat zum Abschluss dieser Predigt vorlesen. Ich hatte gestern ein längeres Zitat, dies ist ein etwas kürzeres Zitat, das auch wieder Jesus beschreibt, von Dr. Criswell vorlesen. Dr. Criswell war 50 Jahre lang Pastor der First Baptist Church in Dallas, in Texas. Eine Gemeinde, die ich öfter besucht habe, als ich dort ein Jahr lang studiert habe. Und er hat die Gemeinde sehr geprägt. 50 Jahre lang war er der Pastor oder der Lehrer dieser Gemeinde. Er hat in einer seiner Predigten Folgendes über Jesus gesagt. Unser Herr ist einzigartig und außerordentlich und abgesondert von allen. Es gibt keinen wie ihn. Für den Künstler ist er der gänzlich Liebenswürdige. Für den Architekten ist er der Eckstein. Für den Astronomen ist er die Sonne der Gerechtigkeit. Für den Bäcker ist er das Brot des Lebens. Für den Bankier ist er der Reichtum der Welt. Für den Biologen ist er das Leben selbst. Für den Bauunternehmer ist er das lebendige Fundament. Für den Mediziner ist er der große Arzt. Für den Pädagogen ist er der Meisterlehrer. Für den Ingenieur ist er der wahre und lebendige Weg. Für den Bauern ist er der Sämann und der Herr der Ernte. Für den Floristen ist er die Rose von Sharon und die Lilie im Tal. Für den Geologen ist er der Fels der Ewigkeit. Für den Gärtner ist er der wahre Weinstock. Für den Richter ist er der gerechte Richter aller Menschen. Für die Geschworenen ist er der treue und wahrhaftige Zeuge. Für den Anwalt ist er der große Ratgeber und Fürsprecher. Für den Zeitungsjournalisten ist er die gute Nachricht. Für den Philanthropen ist er die unaussprechliche Gabe. Für den Philosophen ist er die Weisheit Gottes. Für den Prediger ist er das Wort des Herrn. Für den Bildhauer ist er der lebendige Stein. Für den Diener ist er der gute Meister. Für den Politiker ist er die Sehnsucht der Nationen. Für den Studenten ist er die fleischgewordene Wahrheit. Für den Theologen ist er der Anfänger und Vollender des Glaubens. Für den Arbeiter ist er derjenige, der den Müden Ruhe gibt. Für den Sünder ist er das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und für den Christen ist er unser Herr und Gott. Niemand ist ihm gleich. Noch ist es für den menschlichen Genius möglich, ihn zu erschaffen. Er ist einzigartig und abgesondert. Er ist unser Herr und Gott. Er ist das Haupt der Gemeinde, unser Herr Jesus Christus. Er leitet und baut seine Gemeinde und führt sie zum Ziel. Amen. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns berufen hast zum wahren Leben, das aus dir kommt, dass du uns Licht gesendet hast in unsere Herzen und in unser Denken hinein. Du hast es hell gemacht in unserem Leben. Und danke, dass wir in dir ein Vorbild haben. Ein Vorbild, das so praktisch ist. Du bist unser Vorbild und wir dürfen dir einfach nachfolgen. Du hast uns eingeladen, folgt mir nach. Herr, danke, dass das Christsein etwas Praktisches ist. Und ja, dass du uns die Kraft und die Motivation gibst, in die Tat umzusetzen, was wir glauben. Danke dafür. Danke, dass wir im Licht deines Wortes leben und dass du uns zeigst, wie wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen dürfen. Hilf uns darin, Fortschritte zu machen. Segne uns, segne diese Gemeinde, Herr. Schenke Wachstum, schenke Erweckung und lass uns Lichter sein in dieser Welt, in der wir leben. In einem Land, in dem es immer dunkler wird, moralisch, ethisch immer dunkler wird, möchten wir dein Licht sein. Du hast uns dazu berufen. Du hast gesagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Herr, und das wollen wir sein. Und so bitten wir, dass wir den Praxistest bestehen, täglich bestehen. Nicht einmal, sondern täglich. Dass wir jeden Tag neu das alte Kleid ablegen und das neue anziehen. Hilf du uns dabei, denn wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Danke für deine Gnade, die das möglich macht, die größer ist als die Sünde. Dafür preisen wir dich. Amen.